Herzlich willkommen. Ich bin dein Host Michelle und möchte dich in den Themen Training, Mindset und Ernährung stärken. Glaub mir, zum Lachen werde ich dich auch noch bringen. Ich freue mich darauf, dich in den nächsten Minuten begleiten zu dürfen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, dir geht es wie immer gut und du bist gesund. Heute habe ich mal wieder ein Q&A für dich und es waren echt coole Fragen dabei. Die Fragen wurden mir von meiner Community aus Instagram gestellt. Für die erste Frage möchte ich direkt mal eine Triggerwarnung aussprechen und dich bitten, wenn dich das Thema Drogen triggert, dass du ein bisschen mehr vorspielst, weil ich darf jetzt ein bisschen ausholen. Ich wurde nämlich gefragt, welches Drogenproblem ich hatte. Wer mir schon länger folgt, weiß, dass ich mal ein Drogenproblem gehabt habe, habe es aber nie thematisiert, weil ich mich absolut damit nicht identifizieren kann, mehr zumindestens. Und letztens habe ich eine Bücherempfehlung ausgesprochen, aber die Verharmlosung von Drogen in diesem Buch kritisiert. Und deshalb wurde mir diese Frage gestellt und wir sind mittlerweile auch mehr geworden. Mein Account ist gewachsen und deswegen dachte ich, okay, ich kann es jetzt einmal nochmal ansprechen und das Ganze ausführlicher. Und das war's dann, weil mehr möchte ich das Thema eigentlich auch gar nicht thematisieren. Ich habe tatsächlich schon mit 13 angefangen, Drogen zu konsumieren. Mit 13 hatte ich meinen ersten Joint geraucht und ja, auch nach dieser Legalisierung gehört für mich Marihuana noch immer zu der Kategorie Drogen. Natürlich schließe ich den Konsum aus, welcher aufgrund Medizin gebraucht wird. Für mich ist das eine Einstiegsdroge gewesen, denn mit 15 kam ich dann auch schon zu den chemischen Substanzen. Ich habe super viel gekifft, teilweise auch jeden Tag, aber mindestens jeden zweiten. Ich habe so viel gekifft, dass du mit mir danach nicht mal mehr reden konntest. Entweder war ich komplett in meiner eigenen Welt oder ich habe durchgehend gelacht und war danach in meiner eigenen Welt. Kommen wir wieder zurück zu den chemischen Substanzen. Ich war ein sehr unglückliches Kind bzw. eine sehr unglückliche Jugendliche und möchte das natürlich nicht als Ausrede verwenden und möchte absolut nicht Drogen befürworten, denn sie haben eine Menge bei mir zerstört und man darf sich halt auch von dieser Zeit sehr, sehr, sehr erholen. Und als ich angefangen habe, chemische Substanzen zu konsumieren, war ich sehr glücklich. Denn ich hatte endlich wieder mal Glückshormone verspürt, möchte aber absolut nicht Drogen befürworten, weil das ist nie langfristig, weil die Drogen holen dich irgendwann ein, weil du brauchst immer mehr Drogen und man wird auch immer mehr Drogen konsumieren und sie verändern den Charakter. Das heißt, es ist nicht langfristig, das möchte ich nochmal betonen, das mit den Glückshormonen, mit dem Glücksschub. Ich habe viel geklaut, ich hatte nie ein schlechtes Gewissen und ja, ich war einfach, was meinen Charakter betrifft, total stumpf, irgendwie leer. Ich hatte irgendwie gar kein Gefühl und das kann ich halt noch einmal bestätigen, wurde nochmal verstärkt durch die Drogen. Ich hatte das schon davor eben dieses Gefühl und habe mich gefreut, dass ich durch chemische Substanzen, ich gehe auch gleich nochmal drauf ein, welche Drogen das waren, habe ich mir einfach, ja, wie soll ich das beschreiben? Ich habe einfach mal was gefühlt und das hat sich toll angefühlt. Aber es ist, wie gesagt, keine langfristige Lösung. Was habe ich konsumiert an chemischen Substanzen? Meine Lieblingsdrogen waren MDMA und Kokain. Wie habe ich gemerkt, dass ich süchtig geworden bin? Ich habe selbst in der Schulzeit Ecstasy geschnupft. Wenn man schluckt, also wenn man das Ecstasy schluckt, ist es tatsächlich ein bisschen stärker und ich wollte halt irgendwas von der Schule mitkriegen. Deswegen habe ich geschnupft. Wenn ich keine Drogen konsumiert habe, habe ich schwitzige Hände bekommen und konnte mich absolut nicht konzentrieren. Und meine in Anführungszeichen Glückshormone waren im Keller. Das heißt, ich habe teilweise auch nur an Drogen denken müssen, dass es in 2 Tagen wieder soweit ist. Wir haben einen coolen Abend geplant oder einen Tag, weil ich habe das auch teilweise tagsüber genommen in meiner Freizeit außerhalb der Schule, wenn ich mal zur Schule ging. Und da habe ich dann direkt schon schwitzige Hände bekommen, habe mich gefreut, habe gefühlt irgendwie den Geschmack von Kokain im Rachen gehabt. Es ist ganz komisch, wie sehr man das Gehirn dazu konditionieren kann, beziehungsweise wie das ist, wenn man von Drogen süchtig ist. Ja, ich habe sicher, bis ich 20, 21 Jahre alt war, Drogen konsumiert. Und damit du mal ein Gefühl dafür bekommst, wie viel ich gekokst habe oder MDMA geschluckt habe oder je nachdem gezogen habe, wobei MDMA beschlucken meine Lieblingsvariante war, dass ich zweimal mit 18 ins Bett gemacht habe. Ich habe mich angepinkelt zweimal. So stark oder tief war ich in einem Trip gefangen. Nur um dir mal wirklich rüberzubringen, wie krass ich diesen Teufelskreis gefangen war. Und das ist natürlich, das ist noch harmlos, ne? Also es sind viele Freunde in Anführungszeichen, wo man dann rausgefunden hat, okay, die sind mittlerweile tot, die haben es jetzt nicht geschafft. Aber nur um noch einmal zu verdeutlichen, dass wenn dir vielleicht diese Freude im Leben fehlt, dass Drogen absolut nicht die Lösung dafür sind, sondern das Ganze schlimmer machen. Aufgrund dessen, dass Drogen scheiße sind und man sich logischerweise mit Menschen umgibt, die ebenfalls Drogen nehmen, hatte ich auch dermaßen beschissene Freundschaften. Ich habe nie Braunes gezogen oder gespritzt. Braunes nennt man Heroin. Aber ich habe es zweimal heimlich untergejubelt bekommen. Ich bin der Meinung, dass es tatsächlich Suchtmenschen gibt und weniger anfällig für Süchte Menschen gibt. Und ich bin definitiv der Meinung, dass ich zu der Kategorie Suchtmensch gehöre. Denn natürlich gibt es Drogen wie zum Beispiel Crystal Meth, nachdem du direkt abhängig bist. Aber bei Heroin kann das ein bisschen länger dauern. Eine in Anführungszeichen Freundin wollte mir etwas Gutes tun und hat unter meinen Koks Heroin geschmuggelt. Es war ziemlich dunkel, deswegen habe ich jetzt nicht gesehen, ob das jetzt so bräunlich war oder so. Es war eher so ein blaues Licht an, als wir zu Hause waren, weil du darfst dir das so vorstellen, dass ich nicht nur Drogen auf Partys konsumiert habe, schön wär's. Man hat sich auch bei Freunden getroffen und die ganze Zeit gezogen oder eben geschluckt. Das heißt so quasi like a Spieleabend, ne? Und eine Freundin wollte mir etwas Gutes tun, damit ich einen noch besseren Trip habe. Und der nächste Tag war total Katastrophe für mich, weil du darfst dir das so vorstellen, dass du am nächsten Tag nie direkt weiter Koks ziehen wolltest. Denn ein Drogenkater ist so schlimm und den kann man nicht einmal ansatzweise mit Alkohol vergleichen. Und an diesem Tag habe ich gemerkt, ich brauche direkt mehr. Ich habe schwitzige Hände gehabt, ich habe in der Ecke gekauert, mein damaliger Partner in Anführungszeichen, war noch ziemlich jung, ich glaube an dem Zeitpunkt war ich glaube ich eher 18, 17 und ich war komplett fertig, also ich war wirklich, wirklich fertig, bis sie mir am Abend das halt gesagt hat. Das hat sie tatsächlich zweimal gemacht und danach war sie nicht mehr meine Freundin. Kommen wir zu dem wichtigsten Punkt, wie bin ich davon weggekommen? Ich habe sehr wohl einmal noch Koks gezogen, als ich in Deutschland war. Ich bin nämlich in Österreich geboren, habe dann mal in Deutschland gelebt, bin dann zurück nach Österreich, weil ich dachte, Heimat, da komme ich dann an, da werde ich dann glücklich. Aber man nimmt seinen schweren Trauma-Rucksack mit. Da nutzt es nichts, wenn man quasi das Land verlässt. Und ein Dreivierteljahr hatte ich keine Drogen konsumiert und wo ich in Deutschland war, habe ich dann noch einmal so einen Abend gehabt, beziehungsweise eine Nacht, weil ich, also was heißt Abend, es war 18 Uhr, ich konnte glaube ich erst einschlafen am nächsten Tag um 17 Uhr und da ich eigentlich mit dem Thema schon abgeschlossen habe, habe ich den Bad Trip meines Lebens gehabt. Ich bin der festen Überzeugung davon, hätte ich das Thema nicht abgeschlossen, dann wäre es auch nicht so schlimm gewesen. Aber alle schlimmen Traumata sind auf einmal hochgekommen und ich war nur in der Ecke und konnte einfach gar nichts mehr. Ich habe nur geheult und ich habe zu Gott gebetet, dass ich einfach nur einschlafe. Aber der Körper war müde, der Geist ist voll wach wegen eben diesen chemischen Substanzen. Und das war dann das letzte Mal. Und wie ich aber eigentlich davon weggekommen bin, ich habe mich natürlich von den ganzen Freundschaften logischerweise gelöst. Und der entscheidende Punkt war, ich bin umgezogen. Ich hätte es sonst nicht anders hinbekommen. Weil das Ding ist, du ziehst das an, was du möchtest oder ausstrahlst. Und dann hat man mal den Freundeskreis gewechselt, gefühlt wie die Unterwäsche, wie der Slip. Weil du, also Leute, die Drogen konsumieren und das so aktiv, kannst du nicht als Freunde bezeichnen. Also da wurde geklaut, eben wegen Drogen und so weiter und so fort, gegenseitig, in einer Freundschaft so quasi. Es wird ganz, ganz ekelhaft. Und dann hast du den Freundeskreis gewechselt, hast gar nicht erstmal mitbekommen, dass die Drogen konsumieren, auf einmal konsumieren sie auch Drogen. Das heißt, ich habe immer nur solche Scheiße angezogen, weil ich das halt eben ausgestrahlt habe, ne? Eben das gleiche Thema auch mit den Männern, ne? Damals war ich immer der Meinung, alle Männer sind scheiße und ich krieg nur Arschlöcher. Ja, wer in Scheiße rumwühlt, was wird da wohl rauskommen, ne? Da darf man auch einmal das Klientel wechseln, mal Fühler ausstrecken und natürlich davor genug Zeit mit sich selber verbringen, dass man wirklich da ja mal einen anderen Typ Mann bekommt. Ne? Wenn ich darüber nachdenke, welchen Typ Mann ich damals hatte, Gottes Willen, ey. Bitte, warum hat mir das keiner gesagt? Naja, auf jeden Fall hätte ich es anders wirklich nicht geschafft ohne den Umzug. Danach bin ich tatsächlich richtig zum Sport gekommen, weil ich habe was anderes gebraucht, womit ich meinen Körper spüre. Das hört sich jetzt total komisch an, aber ich habe, das Herz rast logischerweise total beim Drogenkonsumieren und ich bin zum Sport gekommen, weil da auch mein Herz rast. Und das war aber so eine gute Entscheidung von mir, weil ich bin dann auf einmal laufen gegangen, weil ich mir gedacht habe, ich gehe jetzt mal laufen, weil meine Mutter hat gesagt, geh doch mal laufen. Das hast du immer als Kind super gern gemacht. Ich war immer so ein hyperaktives Kind, bin auch immer weggelaufen, musste mich immer suchen, man durfte mich immer suchen und so weiter. Und dann bin ich laufen gegangen und meine Kondition war natürlich komplett scheiße. Was willst du dir erwarten, wenn du da gefühlt 1,5 Packungen Zigaretten am Tag rauchst, nur säufst, kokst und so weiter und so fort. Aber dieses Herzrasen, das hat mich halt daran erinnert und tatsächlich bin ich so zum Sport gekommen, so richtig, ne? Natürlich hat mich auch meine Optik genervt, aber anscheinend hat mir meine Optik nicht so genervt, dass ich da was ändern konnte und es war eher so ein netter Nebeneffekt, dass ich dann langsam abgenommen habe, beziehungsweise meine Körperform sich verändert hat und dann habe ich natürlich Blut geleckt, dann habe ich mich mehr damit auseinandergesetzt und dann bin ich eigentlich auch relativ schnell in die Essstörung gerutscht, weil ich habe mich so gefreut, weil viele denken immer, die Essstörung kommt aufgrund der Optik. Die Frauen oder Männer wollen sich einfach wohlfühlen. Da steckt aber so viel mehr dahinter, weil durch diese Essstörung dachte ich, ich habe die Kontrolle über meinen Körper, wenn ich mein Essen abwiege, tracke, so und so viele Schritte mache, so und so oft zum Sport gehe, meinen Körper wirklich, damals dachte ich, ich trainiere, heute rückwirkend betrachtet war es eine Quälerei, das hat nicht mal ansatzweise was mit Sport zu tun gehabt, gefühlt. Und mir hat es so gefallen, dass ich einmal die Kontrolle über mein Leben hatte und die hatte ich nie, nie. Es ist immer all das passiert, was ich nie wollte, dass es passiert und da hatte ich mal die Kontrolle und niemand konnte mir dazwischen funken. Und das loszulassen bzw. zu verstehen, dass ich dadurch erst recht nicht die Kontrolle hatte, weil es ist ja alles aus dem Ruder geraten. Ich hatte keine Periode mehr, war im starken Untergewicht, hatte auf einmal Binge-Eating-Anfälle, teilweise Bulimie-Verhalten, was Bewegung und Ernährung betrifft. Das war schon hart. Na, aber zurück zu den Drogen. Ob das schwer war, generell mit den Drogen aufzuhören? Definitiv, besonders weil diese in Anführungszeichen glückliche Stimmung, die durch den Drogenkonsum ich gehabt habe, logischerweise nicht mehr da war. Und ich habe nach einer Zeit langsam angefangen, wieder Charakter zu entwickeln und somit bin ich auch davon weggekommen. Ich war dann auch erstmal nicht feiern, weil ich konnte nicht feiern, Mir hat es mit dem Alkohol nur nichts gegeben. Und dann hat man sich auch daran gewöhnt, ja. Heute könnte tatsächlich neben mir jemand Drogen konsumieren, mich würde es einfach null triggern. Ich habe eher Angst vor Drogen und Respekt davor, finde es auch immer dermaßen kacke, wenn irgendwas verharmlost wird oder im Internet zugegeben wird, man nimmt Emma, also Emma Ecstasy und so weiter, ein anderes Wort dafür, finde ich ganz, ganz schlimm, möchte aber tatsächlich absolut nichts mit Menschen zu tun haben, die einfach Drogen konsumieren, weil ich einfach weiß, die verändern den Charakter, ist mir egal, ob jemand sagt, Marihuana ist doch nicht so schlimm, für mich schon. Ich habe einen guten Bekannten, der einen besten Freund schizophren davon geworden ist, weil er so viel in der Jugend gekifft hat. Die paranoide Variante davon, es ist nicht zu verharmlosen, es ist einfach so. Und deswegen brauche ich halt auch nichts mit den Menschen zu tun haben. Ne? Ja. Bis heute frage ich mich natürlich, wie ich das überlebt habe. Teilweise haben wir uns getroffen am helllichten Tag, am Sonntag, und haben zu dritt 6 Gramm Koks, das ist schon viel, konsumiert und sind mit dem Auto rumgefahren, weil uns langweilig war. Für mich war die Zeit auf jeden Fall überhaupt nicht schön, natürlich, rückwirkend betrachtet. Bin aber froh, dass ich einfach nicht tiefer gerutscht bin, weil es geht immer schlimmer. Und ja, würde aber jetzt auch nicht sagen, dass ich irgendwas bereue von damals, weil das hat mich ja dann zu den Menschen gemacht, so eine typische Floskel, der ich bin. Ja, ich hoffe, ich habe es jetzt ausführlich erzählt, werde aber jetzt auch nicht genauer drauf eingehen mehr, egal ob jetzt nur Fragen kommen, die werde ich dann einfach nicht beantworten, gar nicht böse nehmen, weil ich finde, das hat einfach, braucht keinen Raum da haben, einfach das Thema, ne? Genau. Dann kommen wir zu der nächsten Frage, und zwar, wiegst du dich selber noch? Also ich wiege nicht mal meine Klientinnen, beziehungsweise wiegen wir sie zum Schluss, weil die Zahl der Waage absolut gar nichts aussagt. Ich möchte aber auch, dass sie eine normale Beziehung zu der Zahl der Waage haben, und deswegen lasse ich sie erst gegen Ende des Coachings sich wiegen, damit dann das große Aha kommt. Interessant, ich fühle mich wohler denn je und wiege mehr oder nur ein bisschen weniger und so weiter. Ich habe natürlich auch Damen, die teilweise 120 Kilo wiegen, und natürlich ist da das Ziel, und das ist ja auch gar nicht anders möglich, dass sie viel an Gewicht verlieren aufgrund des gesundheitlichen Aspekts. Mir ist es in Anführungszeichen egal, ob sie sich wohlfühlen oder nicht, was meinen Geschmack betrifft. Ich bewerte immer nur, ob es gesund ist oder ungesund. Aber selbst diese Vibes lasse ich gar nicht auf die Waage, weil sie daran einfach gehindert werden, auf sich und ihr Gefühl zu verlassen. Und wenn eine Dame so abhängig ist von der Waage, dann verhaut sie ja ihren kompletten Tag, wenn man so denkt. Ne? Sie steht logischerweise in der Früh drauf, weil was anderes macht sowieso nicht Sinn. Und auch wenn sie sagt, mich interessiert nur der Schnitt und der Wochenschnitt und stellt sich 7-mal die Woche drauf und rechnet dann den Schnitt aus. Also ich habe selten eine Dame bis gar nicht erlebt, die dann nicht davon nervös geworden ist, wenn dann auf einmal eine Schwankung von einem Kilo ist, obwohl sie vielleicht halten möchte oder abnehmen möchte. Ne? Naja, gut. Die nächste Frage lautet, wie ist meine Skincare-Routine? Also damals habe ich mir alle möglichen Sachen ins Gesicht geschmiert, und heute würde ich das gar nicht mehr tun, denn heute benutze ich tatsächlich nur in Anführungszeichen Feuchtigkeitscreme am Abend und in der Früh Feuchtigkeitscreme mit UV-Schutz. Natürlich mit dem 50er UV-Schutz, weil gerade die Haut im Gesicht super empfindlich ist. Und eine Sache habe ich aber geändert, eine entscheidende, und zwar lasse ich regelmäßig meine Haut lasern. Ich habe bisher immer mit dem Fraxel Laser mich lasern lassen, es gibt aber eine bessere Version, weil der Fraxel Laser ist eher so die Tochterversion von den CO2 Laser, und ich werde euch sowieso in der Zukunft mitnehmen, werde ich eh bald mal einen Termin buchen, weil solche Laser macht man nicht, wenn die Sonne so stark ist, weil die Haut wirklich dermaßen empfindlich ist danach, ne? Und ich werde euch da in dem Sinn mitnehmen, weil ihr werdet euch fragen, warum ich 7 bis 10 Tage scheiße aussehe, weil wirklich die ganze Haut wird erneuert. Du bist erstmal richtig rot, die Haut pellt sich ab und alles Mögliche. Und was ist das Ziel davon? Keine Pigmentflecke, die Poren werden verkleinert und meine restlichen Akne-Narben gehen davon weg, und tatsächlich strafft das Ganze. Man kann auch mit dem CO2-Laser sein Lid straffen. Ne? Das brauche ich jetzt nicht, das stört mich nicht. Und möchte ich auch nicht, aber nur um dir mal zu verdeutlichen, wie stark so ein Laser ist. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden, gar nichts mehr großartig bei meiner Haut einzuschmieren oder so, nur die 2 Sachen zu verwenden. Genau. Ich habe aber den CO2-Laser mich noch nie lasern lassen von ihm, nur von dem Fraxel-Laser. Das heißt, falls du mal eine CO2-Laser-Behandlung hattest, schreib mir gerne. Mich würde das echt interessieren, wie die Tage da waren danach, ob das sehr weh getan hat oder nicht und so weiter. Gut, die nächste Frage bzw. das nächste Thema lautet toxische Bäuerchen, Summer Essentials auf Social Media. Gutes Thema. Ich habe echt lange überlegt, als ich die Podcast-Episode vorbereitet habe, denn außer, dass manche Influencer ihr Lieblingsthema, welches sowieso das ganze Jahr ihr Lieblingsthema ist, noch einmal so richtig verdeutlichen können und es zelebrieren, ist das Thema natürlich Diät. Und was weiteres ist mir, glaube ich, gar nicht eingefallen. Und an einer Diät ist natürlich gar nichts Schlimmes, aber an Accounts, die wirklich so 365 Tage gefühlt auf Diät sind, bei jeder Challenge, wo sie dich eventuell mitnehmen wollen, dann auch immer wieder sagen, bei mir müssen auch noch 4 Kilo runter, ne? Und so weiter. Wie geht das eigentlich, wenn sie ihre ach so tollen Routinen doch immer einhalten? Oder letztens habe ich ein Video auf Instagram gesehen, wo eine Dame über den Sommer im Ausland war. Ich glaube, das war USA und die war da länger und ist viel umfangreicher zurückgekommen und hat gesagt, dass sie einen Rückfall gehabt hat und sie super, super happy ist, dass sie wieder zu Hause ist, bei ihrer gewohnten Umgebung beziehungsweise eher gewohnten Routinen, und jetzt ist sie wieder aus ihrer Erstörung raus. Und ich denke mir nur so, Maus, das Ganze wird wieder passieren, weil das Problem ist nicht der Urlaub, sondern deine unrealistischen Routinen und dein unrealistisches Essverhalten und Bewegungsverhalten. Außerdem hat sie auch in ihren Urlaub gesagt, sie wird sich jetzt alles gönnen, weil sie danach sowieso wieder eine Diät machen wird. Das ist halt auch nicht die richtige Einstellung. Aber nein, natürlich feiert ganz Instagram sie dafür und ist happy, dass sie uns wieder auf den Weg mitnimmt, wie sie aus ihren Essanfällen rausgerutscht ist. Und versteht mich nicht falsch, ich bin super happy, wenn andere glücklich sind, weil meiner Meinung nach danach die Welt ein besserer Ort ist, wenn man mehr positive Energie versprüht. Aber so langsam darf ja den einen oder anderen selber auffallen, dass man ein gewaltiges Problem hat, wenn man nicht mehr in den Urlaub fahren kann oder länger reisen kann, ohne dadurch rückfällig zu werden. Dann darf ja ein Bewusstsein, dass man ein unrealistisches Verhalten hat. Sonst, finde ich, gibt es eigentlich gar nichts, was man sagen könnte, was zu toxischen Summer Essentials gehört. Da ich aber in meiner eigenen Bubble lebe und oft von vielen Influencern gar nichts mitbekomme, kannst du mir gerne eine Instagram-DM schreiben, wenn dir noch was einfällt, beziehungsweise wenn du noch etwas gesehen hast, wird mich auf jeden Fall interessieren. Die nächste Frage lautet, wie viel Social Media konsumiere ich privat? Wie du gerade gehört hast, bin ich so in meiner eigenen Bubble. Ich kriege oft von Influencern gar nichts mit. Mir wird dann oft was weitergeleitet, weil es mir auch gar nicht angezeigt wird. Aber leider wird es mir dann angezeigt, weil es mir weitergeleitet worden ist. Ich habe zum Beispiel einen Moor-Guru, ich will jetzt nicht den Namen erwähnen, wir wissen alle, wer gemeint ist, blockiert bei Instagram, weil ich einfach keinen Bock habe, wenn ich den auf meiner For You-Page sehe, dann werde ich wütend. Und dieses Gefühl, also alle Gefühle sind natürlich gut im Leben, aber dieses Gefühl möchte ich einfach nicht so oft haben. Und deswegen habe ich den tatsächlich blockiert, damit der mir nicht angezeigt wird, wenn mir das absolut auf die Nerven geht. Naja, so wie ein Unfall, ich darf dann trotzdem draufklicken und so weiter. Und ich schaue selber, dass ich diese App gar nicht so oft konsumiere. Und Instagram ist eigentlich ganz hinten in mein Handy, habe ich extra eigentlich Social Media Ordner. Ich habe alles auf mein Handy in Ordner geordnet. Aber die App Social Media ist ganz weit hinten, dass ich mehrere Klicke brauche und Swipes brauche, damit ich nicht so oft diesen Routine-Klick habe. Aber natürlich gehört Social Media zu unserer heutigen Zeit dazu, und ich habe erst letzten Freitag 2 Stunden auf TikTok verbracht und habe mir witzige Memes angeschaut beziehungsweise witzige Videos angeschaut. Und danach hat es auch gereicht und ich hatte eine tolle Zeit, weil ich hatte in dem Moment Bock drauf, und so ist es halt. Eigentlich habe ich Lesen eingeplant, aber irgendwie bin ich dann doch zum Handy und war dann erstmal 2 Stunden da. Ja, and that's it. Ich finde, das gehört auch mal dazu. Es kommt natürlich auch drauf an, was man konsumiert. Weil ich habe danach erstmal meine ganzen Freunde genervt und habe natürlich alle Memes weitergeleitet, so wie sich's gehört, ne? Ich habe mich eh schon zusammengerissen, was mein Broadcast auf Instagram betrifft, weil ich mir auch gedacht habe, okay, irgendwann verlassen die den alle, weil die denken sich, was ist mit der Alten los? Warum schickt die 20 Memes am Tag rein? Aber ich möchte dann das auch mehrere Leute darüber lachen. Und anstatt jetzt irgendwie 2 Stunden weiß was ich was, What I Eat in a Days oder unrealistische Körperformen anschauen, dass du einfach nach diesen 2 Stunden ein schlechtes Gefühl hast. Und das ist beschissen und das darf nicht sein. Ne? Ganz einfach. Ja, und ich sollte, glaube ich, eh mal einen Content präsentieren, dass Instagram logischerweise auch, was das Thema betrifft, nicht immer real ist. Mir kommt immer vor, jeder sieht nur, wie alle so super produktiv sind. Und da möchte ich natürlich nicht, dass irgendjemand ein schlechtes Gefühl bekommt, weil er mal 2 Stunden am Handy chillt. Wenn du Bock drauf hast, schreib mir gerne eine Instagram-DM, dann pflege ich auch diesen Content ein. Was ich auch dazu sagen kann, wie ich mich so, weil ich finde, also wer ist nicht handysüchtig heutzutage, ne? Es gibt sicher einige, die jetzt aufschreien und sagen, nee, ich gar nicht. Oder ich habe vielleicht gar kein Instagram, ich höre nur, in Anführungszeichen, deinen Podcast. Hut ab, finde ich echt cool. Aber ich mache das halt auch teilweise davon abhängig. Ich habe heute Sonntag, da nehme ich die Podcast-Episode auf. Ich habe relativ, in Anführungszeichen, viel zu tun. Wollte noch meine Schwester und meine Nichte und meine Mama besuchen. Und wollte noch auf dem Balkon, hoffentlich regnet es nicht, am Abend ab 20 Uhr noch so ein bisschen mit einer Kuscheldecke, weil wir haben einen komischen Sommer dieses Jahr, was lesen. Und deswegen ermahne ich mich selber, wenn ich mal in der App bin, dass ich da schnell wieder rausgehe, auch nach meinen Posten, wenn ich was poste für euch, weil ich mir einfach denke, da kann es sein, dass das mit der Zeit nicht hinhaut und ich dann, weil ich mir durchgehend in der App gehangen bin, meine Lesezeit gar nicht mit einbringen kann, ne? Und ja, ich habe halt einfach beim Lesen noch bessere Endorphine in meinen Körper, als wie wenn ich in der Social-Media-App chille, ne? Und das motiviert dann beziehungsweise mich auch, beziehungsweise hält es mich halt einfach ab, dass ich in dieser App bin, ja. Die nächste Frage lautet, wenn du nur 3 Supplemente nehmen könntest, welche wären es? Das ist voll die gute Frage. Tatsächlich wären es natürlich die, die mir laut Blutbild fehlen würden. Ich kann es echt nur empfehlen, dass man ein Blutbild regelmäßig abcheckt, weil viele Supplements brauchst du einfach gar nicht. Und warum? Überkonsum ist auch scheiße, ne? Logischerweise. Und du sparst dir halt Geld und kannst dies für Girl Therapy ausgeben. So denke ich immer. Aber ich nenne dir mal die zur Grundversorgung, die wichtig sind. Das ist Omega-3, Vitamin D3, K2 und Athlete's Deck. Athlete's Deck sind nämlich, da sind nämlich super viele Mikronährstoffe drin, wie Kupfer, Eisen, Selen, Jod und so weiter. Und die bekommt ihr bei ESN und der Code ist Michelle mit Doppel-L und E hinten. Das war eine Werbung, danke. Und zur Grundversorgung nenne ich das immer, weil die meisten da tatsächlich einen Mangel haben. Aber wie gesagt, die intelligenteste Variante wäre natürlich, wenn man ein Blutbild macht und das regelmäßig abcheckt, ne? Einfach für sich. Ich finde, auch wenn ich bin privat versichert, ich gehe trotzdem zu alle Vorsorgetermine, weil ich finde, man sollte nicht, wenn was weh tut, erst dahin gehen, weil manchmal kann das auch zu spät sein, sondern regelmäßig das abchecken. Einfach als Dankbarkeit für den Körper, dass der alles so mitmacht, wie man das gern hätte. Ne? Die nächste Frage lautet, hast du mal selber eine Therapie gemacht? Wenn ja, welche Form? Ich glaube, ich habe schon mal die Frage beantwortet. Auf jeden Fall gehe ich aber noch einmal drauf ein, weil die Frage kam. Ich war schon öfters in Therapie, weil einerseits ich nicht mitgearbeitet habe und verstanden habe, dass es nicht reicht, wenn man einfach nur zur Therapie geht. Man muss in Anführungszeichen auch aktiv mitarbeiten, sonst bringt das alles nichts. Und andererseits war ich noch unter 18 und ein damaliges narzisstisches Elternteil hat immer über mich selber entschieden, welche Therapeutin die bessere wäre. Und deswegen habe ich immer flott wechseln dürfen, weil es den damaligen Elternteil dann nicht gepasst hat, wenn eine Form, Therapie, Form, Methode, ja, gemacht worden ist, mit dem das Elternteil nicht einverstanden war. Kompletten Vogel hat der. Naja, außerdem war ich 2-mal noch tatsächlich in der Psychiatrie. Einmal wegen Suizidgefahr und einmal, weil mir ein toxisches Elternteil nicht mit mir zurechtgekommen ist. Ich finde es sehr gut, dass mittlerweile transparent über Therapien gesprochen wird. Oft sehe ich auch Influencer, wo sie schreiben, ja, ich habe heute Therapie und ich finde das echt, echt gut, weil damals habe ich mich teilweise geschämt, auch wo ich in der Psychiatrie war, habe ich mich geschämt, weil ich mir gedacht habe, ich bin in der Klapsmühle, so eine doofe Bezeichnung, wirklich, ich weiß gar nicht, wer das eingeführt hat und ich finde es halt einfach gut, dass heute so transparent drüber geredet wird, weil ich bin der Meinung, dass extrem wichtig ist zu wissen, das ist meine Meinung halt, ne, dass eigentlich fast jeder Mensch eine Therapie braucht. Beziehungsweise ihm das gut tun würde, ne? Weil viele kommen alleine damit zurecht. Also erstmal darf man überhaupt mit sich selber arbeiten. Das ist super anstrengend. Das merkt man auch teilweise, dass Menschen nicht alleine sein können, weil sie dann alleine mit ihren Gedanken sind. Und manche, so wie ich damals, brauchten noch externe Hilfe. Und da bin ich sehr froh, dass es die damals gab. Ne? Ja, in Form von, also in die Richtung Essstörung war da aber nie was. Also da hatte ich nie eine Therapie in der Form bekommen. Ne? Die allgemeine. Das nächste Thema ist Angst, nicht den richtigen Partner zu finden. Tipps gegen die Angst. Also tatsächlich kann ich dazu eigentlich nur sagen, dass du noch ganz, 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 ganz lange leben wirst und du doch lieber mit einem Partner dann zusammen bist, der Richtige ist, anstatt davor nur Flauten zu haben und Hauptsache einen Partner zu haben. Spar dir lieber die Zeit und investiere die Zeit lieber in dich. Aber natürlich kann ich es verstehen, wenn man auf erste Dates geht. Da soll man natürlich nicht wirklich was erwarten, aber man tut es trotzdem. Und wenn man dann draufkommt, der, die war schon wieder nicht. Oder man Kennenlernphasen hat, bei denen man draufgekommen ist, die oder der, die war schon wieder nicht. Und irgendwie bricht ja einen immer das große, schöne Herz so ein kleines Stück ab von dem Herz, ne? Ja, es gibt nicht umsonst so viele Dating-Apps und diese Dating-Apps erwirtschaften Milliarden von Geldern. Das heißt jetzt nicht, dass du dich auf Dating-Apps anmelden sollst, aber ich möchte zeigen, dass du auf gar keinen Fall alleine bist. Ich finde, man sollte offen sein, aber nicht suchen. Und man sollte auch die Initiative ergreifen und vielleicht den ersten Schritt machen. Mir ist schon aufgefallen, dass meistens die interessanten Männer, für die ich mich halt interessiere, die schüchternen sind und man eher von uninteressanten Männern beziehungsweise die mich nicht interessieren angesprochen wird. Ist mir aufgefallen. Das heißt, such Blickkontakt, geh du vielleicht mal hin und sprich an, ne? Hey, du bist mir aufgefallen. Weil man merkt ja, wenn ein Gegenüber jetzt da Interesse hat oder aus der hintersten Ecke in der Bar oder in einem Restaurant und so. Das heißt, mach das auf jeden Fall. Das heißt, sei genauso, wie du bist, denn so bist du tatsächlich am besten. Sei offen, gib auch dem Mann oder die Frau die Möglichkeit, dich kennenzulernen. Wenn du nur zu Hause bist, dann wirst du schwer in eine Beziehung kommen. Und hab im Kopf, dass du noch ganz, ganz, ganz lange leben wirst und auf gar keinen Fall mit jemandem in eine Beziehung gehst, nur weil du gerne eine Beziehung hättest. Mach keine Abstriche, aber sei auch kompromissbereit, ne? Und sortiere auch nicht dein Gegenüber aus, nur weil er sie gerade falsch atmet, ne? Das war ich damals. Also ich habe so schnell, ich habe so schnell das Interesse an Männer verloren, wegen den kleinsten Sachen. Aber ich konnte nichts dafür, es ging nicht. Also was heißt, es ging nicht anders, es war dann weg, ne? Klar, könnte man jetzt sagen, da ist nicht der Richtige dabei, aber natürlich gibt es auch Themen, die ich mit meinem Partner bearbeite, wo ich mir echt immer denke so, oh, richtig stolz auf dich, Michelle, kannst du auf die Schulter klopfen. Es war eigentlich schon längst der Moment, wo du weg gewesen wärst und da durfte ich auch lernen, dass natürlich darf man sich nicht alles gefallen lassen, ne? Aber man darf schon kommunizieren und wirklich die Beziehung pflegen und daran arbeiten, ne? Also es ist nicht so, dass der Traummann vom Himmel fällt, genauso wie du ihn haben möchtest. Jeder hat so seine, in Anführungszeichen, Macken, weil mir fällt jetzt nichts, kein anderes Wort ein, ne? Das heißt, du darfst schon kompromissbereit sein, und vielleicht auch mal, weil ich das immer wieder von Damen auch höre, zum Beispiel, ich date keine Männer unter 1,80 oder sonst irgendwas. Jo, also wie ist unser Lieblingssatz so gefühlt, den wir schon alle mal gehört haben? Was heißt Lieblingssatz? Aber den wir schon alle gehört haben, auf die Größe kommt es nicht immer an, ne? Dementsprechend einfach da auch mal mehr zulassen und einfach mal mehrere Männertypen anschauen, ne? Und schauen, ne? Ja, genau. Die nächste Frage lautet: Was sind die besten Übungen für die Schultern? Tatsächlich mache ich das immer davon abhängig, wie der Muskel verläuft, beziehungsweise wie viel Anteile eines Muskels gibt. Ich sage nicht, das ist die beste, weil die sieht am coolsten aus, sondern das soll schon ein schlauer Gedanke hinter sein. Zum Beispiel die Schulter. Du darfst dir vorstellen, dass wir eigentlich drei Schultermuskeln haben. Der Schultermuskel heißt Musculus deltoideus und davon gibt es halt eben einen vorderen, mittleren und hinteren. Das heißt, es macht Sinn, welche Übungen trainiert denn die vordere, hintere und mittlere? Ne? Und nicht, dass du dann in deinem Trainingsplan gefühlt nur Übungen hast für die vordere Schulter, dann hast du irgendwann eine Disbalance, das sieht ja auch doof aus, ne? Und wenn du schon schonende Schultern haben möchtest, dann wäre es natürlich logischerweise sinnvoll, wenn du alle drei Muskeln trainierst. Und da mag ich sehr gerne für die vordere Schultermuskel etwas mit Frontheben, mag aber auch sehr gerne Military Press, denn da werden generell auch noch der mittlere und hintere Anteil mit trainiert. Und speziell für den mittleren Anteil kann ich natürlich Lateral Raises empfehlen, je nachdem Kabelzug oder Kurzhantel. Wichtig bei den Kurzhanteln sehe ich immer der meiste Fehler. Tipp, die Ellenbogen müssen mitgehen, ne? Also es, ne, Full Range of Motion und richtig spüren, die Ellenbogen müssen wirklich mit hochgehen. Dann wirst du merken, das wird noch einmal so richtig spürbar im Muskel. Und für den hinteren Anteil mag ich sehr gerne Lateral Raises, Face Pulls und Reverse Butterfly. Genau. Das nächste Thema und damit glaube ich auch das vorletzte. Wie lauten, oder die nächste Frage, wie lauten deine Hacks bezüglich Verdauung? Also, als erstes kann ich dir den Tipp geben, den ich auch immer meinen Klientinnen gebe, um ein besseres intuitives Essverhalten zu bekommen, ist aufhören, durchgehend zu snacken. Ich habe auf jeden Fall auch meinen Snacktag, keine Frage, aber ich habe aufgehört, nur weil ich jetzt gerade Hunger habe und zu faul bin, in der Küche zu stehen, mir ein Brot zu schmieren. Denn das ist das Dümmste, was ich machen kann, denn wenn ich dieses Brot gegessen habe, bin ich höchstens in einer Dreiviertelstunde davon satt, also höchstens eine Dreiviertelstunde davon satt und bin dann erst wieder in der Küche und denke nach, was soll ich denn jetzt essen, anstatt wirklich zu kochen. Und das geht dann immer weiter und weiter und weiter und das tut zum Beispiel meinen Darm auf gar keinen Fall gut. Ich bin ja generell empfindlicher. Ich finde, über Pipi und Kaka sollte man auch offen sprechen. Gestern waren wir im Kino, da gab es Nachos, ja. Heute bin ich natürlich aufgewacht mit Durchfall, ne? Ich bin einfach empfindlicher, was meinen Darm betrifft. Meine Darmerkrankung ist nicht mehr vorhanden, aber ich habe gefühlt den Darm einer 80-Jährigen. Ich habe keine Ahnung, ne? Ist halt einfach so, ne? Das heißt, auch da kommt das auch mal bei mir vor, weil deswegen bin ich da vorsichtig, weil wenn ich dann den ganzen Tag rumsnacke, habe ich am nächsten Tag meistens auch Durchfall, ne? Deswegen habe ich verstanden, ich stehe sowieso nie länger als 10 bis 15 Minuten in der Küche beim Kochen und dann lieber mal eine richtige vollwertige Mahlzeit zubereiten, als da, anstatt nonstop an Essen zu denken und zu snacken. Und des Weiteren kann ich empfehlen, dass man den Darm mit probiotischen Lebensmitteln unterstützt. Das sind zum Beispiel Bananen, Spargeln, Zwiebeln, Knoblauch, Kefir, Ayran. Upsi, mein Kugelschreiber ist runtergeflogen, Entschuldigung. Bio, Natur, Joghurt, Sauerkraut und so weiter. Und zusätzlich kann ich es natürlich auch empfehlen, wenn man Darmbakterien zu sich nimmt. Das ist der Wahnsinn. Das ist in letzter Zeit durch die Decke gegangen, ne? Wer nimmt das heutzutage nicht? Ich habe es auf jeden Fall damals vor Jahren von ZEG Plus genommen, wirklich, das ist Jahre her. Und das hat mir schon gut getan. Und dann kamen immer mehr Firmen mit, halt, jede Firma hatte jetzt gefühlt seine eigenen Darmbakterien. Und dadurch, dass ich eine Darmerkrankung bekommen habe und eine Stuhlprobe, also bekommen habe, eine Stuhl, eine Darmerkrankung gehabt habe und eine Stuhlprobe abgeben durfte, hat man auch gleichzeitig überprüft, welches Darmbakterium mir fehlt. Und tatsächlich ist es meistens nur eins. Und anstatt man Abermillionen von Darmbakterien zu sich nimmt, weil man die breite Masse halt eben abdecken möchte, lohnt es sich da wirklich einmal Geld zu investieren und dieses eine Bakterium rauszufinden, weil das von ZEGPLUS, das war schon super, aber das dann von der Apotheke, das Bakterium, was mir fehlt, das war natürlich der Burner. Also da habe ich total den Unterschied gemerkt. Ist ja auch logisch, weil das war dann, da waren noch mehr Bakterien von der einen Art drin. Und ja, genau. Das heißt, Pulvertüchchen sind immer im Kühlschrank. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Darmbakterien gehen nämlich ab einem gewissen, ich glaube, 20 Grad kaputt. Das heißt, die werden auch kalt geliefert. Und meistens werden Darmbakterien, haben auch eine Sommerpause, weil, ja, draußen so heiß ist, ne? Und jeden Morgen werden die getrunken. Was ich noch empfehlen kann, ist achtsam zu essen. Das heißt, es kommt auch mal bei mir vor, dass ich zwischen der Arbeit schnell etwas esse. Aber man sollte sich schon regelmäßig genug Zeit nehmen fürs Essen. Außerdem lohnt es sich auch mal, achtsam zu essen aufgrund dessen, weil man rausfinden möchte, welche Lebensmittel einen gut bekommen. Ich kann zum Beispiel keine Champignons und absolut keine Hülsenfrüchte essen, ohne dass ich sie am nächsten Morgen meistens ja, Durchfall habe oder aufgebläht bin. Und diese ganzen veganen Restaurants, auch wenn die gut schmecken, ne, mit Burger und so weiter, geht gar nicht. Ist wie ein Stein im Bauch, absolut nicht. Kriege ich am nächsten Tag dünnen Schiss. Also kann ich nicht, ne? Naja, dafür brauche ich halt keine Unverträglichkeitstest. Dafür brauche ich nur beobachten, nach welchen Mahlzeiten oder Lebensmitteln ich immer in Anführungszeichen Probleme habe. Des Weiteren kann ich das Supplement Glutamin empfehlen. Ich habe Glutamin so lieben gelernt. Glutamin unterstützt nämlich die Darmbarriere und gleichzeitig die Verdauung. Gibt es bei ESN, Code Michelle, Doppel L und E hinten dran. Das war eine Werbung. Ja, und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass sich Sorgen und Stress auf den Bauch auswirken können. Das heißt, manche sind mehr dafür anfällig, manche weniger, aber ein gutes Stressmanagement erleichtert nicht nur dein Leben, sondern eben auch deine Verdauung. Ich habe viele Damen, die zu Beginn des Coachings einen Blähbauch haben und nach einer Zeit ist der auf einmal verschwunden. Unter anderem liegt es an dem gesunkenen Cortisolwert. Des Weiteren kann ich nur empfehlen, dass man sich auch intuitiv ernährt. Kalorienzählen hat bei mir auch immer einen Blähbauch verursacht. Man hat gegessen, weil es noch reinpasst. Man hat nicht gegessen, weil es nicht mehr reinpasst, obwohl man noch Hunger hatte. Das heißt, man hat nicht auf den Körper gehört und dementsprechend hat er dann rebelliert. Ja, und dann kann ich auch ein lauwarmes bis heißes Glas Wasser in der Früh empfehlen. Nach diesem lauwarmen bis heißen Wasser kann ich morgens immer am besten auf Toilette. Ich brauche tatsächlich meinen Morgenschiss. Der ist mir ganz, ganz wichtig, sonst starte ich einfach nicht gut in den Tag. Ich glaube, das ist wichtiger als mein Yoga, ne? Also wirklich, ich kam zu den heißen bis lauwarmen Wasser, weil ich mal 10 Jahre geraucht habe. Und ich weiß nicht, ob du mal geraucht hast, aber wenn man mit den Rauchen aufhört, haben die meisten Probleme, auf Toilette gehen zu können. Und mein Körper durfte wieder lernen, auch ohne Zigarette auf Toilette gehen zu können. Und das Wasser hat mir dabei geholfen und seitdem trinke ich das Wasser auch in der Früh neben meinem Käffchen. Ja. Dann kommen wir zu der letzten Frage, mega interessant. Und zwar lautet diese, mit welchen 8 Worten würdest du dich nicht beschreiben? Ich finde die Frage echt cool. Tatsächlich bin ich nicht undiszipliniert. Ja doch, nicht undiszipliniert, so sagt man das. Dann bin ich nicht extravertiert. Ich weiß, man ist immer beides, entweder extravertiert oder introvertiert, denken die meisten, aber man ist tatsächlich immer beides, aber man hat eher den Hang dazu oder dazu. Es gibt wenige Leute, die genau in der Mitte sind und ich bin nicht extravertiert, also eher nicht. Ich lasse mich nicht stark von anderen Menschen beeinflussen. Ich mache schon seit Jahren immer mein eigenes Ding, mir sowas von egal. Und auch wenn fremde Menschen was zu mir sagen oder ein Hate-Kommentar kommt oder eine Hate-Nachricht, kriege ich Gott sei Dank super selten. Oder auch wenn es Familienmitglieder sind, klar denke ich gerade, wenn meine Liebsten es sind, drüber nach, was sie gesagt haben, aber wenn ich der festen Überzeugung bin, dass das, was ich mache, richtig ist, dann ist mir das auch egal. Dann, ich bin gar keine negative Person. Ich bin nicht sensibel. Wirklich, Leute, mir kommen so oft die Tränen. Ich bin ein absoluter sensibler Mensch. Manchmal weiß ich gar nicht, wohin mit meinen Gefühlen. Ich fange schon heulen an vor Freude, wenn ich darüber nachdenke, wie lange ich noch leben darf, dass ich jetzt schon so tolle Dinge erleben durfte. Einfach aus nichts. Meistens auch in der KVB, in der Kölner Bahn. Du bist aber auch keine Kölnerin, wenn du nicht in der KVB mal geheult hast. Und ich freue mich tatsächlich wirklich auf jeden einzelnen Tag, an dem ich aufstehe und finde es so toll, dass ich überhaupt was fühle. Ich habe ja schon zu Beginn der Podcast-Episode erklärt, dass Drogen deinen Charakter verändern und ich habe wirklich nie was gefühlt. Und es ist halt einfach schön, dass man jetzt so viel Gefühle hat. Deswegen liebe ich jedes Gefühl und jedes Gefühl hat auch seinen Platz. Und ich kann dir auch das Buch Besser fühlen empfehlen, weil dann kannst du deine Gefühle auch so ein bisschen mehr akzeptieren, tolerieren und die so ein bisschen besser einordnen. Besser fühlen heißt das Buch. Ich bin kein Mensch, dem langweilig ist oder so wird. Langweilig ist oder überhaupt wird. Langeweile hatte ich schon seit Jahren nicht mehr verspürt. Ich bin ein Mensch, der absolut nicht toxisch ist. Ich kann nämlich mit toxischen Sachen gar nicht umgehen. Wenn mich mein Buchclub jetzt hören würde, würde er tatsächlich lachen. Denn schon die kleinste toxische Beziehung in einem Buch treibt mich in den Wahnsinn. Also kriegt schon mir von, also bin ich knallhart, gibt schon Sterneabzüge. Und niemals könnte ich eine toxische Beziehung führen, beziehungsweise nicht mehr. Und alle Freundschaften, die in diese Richtung gehen, habe ich schon längst beendet. Auch wenn, also das braucht nicht einmal die Person an sich selber sein, das kannst du auch so empfinden, dass dir die Person einfach nicht gut tut oder dich triggert oder sonst irgendwas. Klar, solltest du dann daran arbeiten, warum sie dich triggert und so weiter. Aber verabschiede dich einfach von toxischen Sachen. Das Leben ist so kurz, weil tatsächlich halte ich das nicht aus, weil mich das extremst runterzieht. Ich kriege mir dann schwer wieder hoch. Also dann bin ich richtig angepisst, wenn die mir quasi die toxischen Dinge meinen Morgen versauen oder meinen Tag oder meinen Abend. Komme ich nicht drauf klar, ne? Also geht nicht. Ja. Und ich bin ein Mensch, der nicht eine gute Menschenkenntnis besitzt. Kennt ihr das? Damals wussten die Eltern, welche Freunde die richtigen sind, obwohl sie nur einmal gesehen haben und die Hand geschüttelt haben. Und ich dachte mir immer, wie machen die das? Und das stimmt nicht, die ist voll cool. Und dann ist man draufgekommen, dass sie doch nicht so cool ist. Und jetzt bin ich tatsächlich so ein Mensch. Ich habe wirklich eine gute Menschenkenntnis, bin aber auch der festen Überzeugung, dass das damit was zu tun hat, dass ich so lange schon so intensiv mit Menschen zusammenarbeite. Und weil ich jede beendete Freundschaft oder Beziehung oder generell halt einfach, ja, doch jede Beziehung, egal ob es jetzt Freundschaft, Liebe ist oder Familie, stark verarbeitet und reflektiert habe. Und das halt richtig eingeordnet habe und darüber sehr viel lernen konnte. Tatsächlich fällt mir gar nicht mehr ein, deswegen sind es nur 7 Worte geworden. Ja, ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen und ich hoffe, dir hat auch der private Einblick gefallen. Ich würde mich sehr über eine Bewertung bei Apple Podcast und bei Spotify freuen und natürlich über ein Feedback bei Instagram DM. Fühl dich gedrückt, deine Michelle. Werbung. Du schaffst es einfach nicht, deine körperlichen und sportlichen Ziele zu erreichen. Du bist mit deinem Innenleben nicht zufrieden. Du zweifelst an dir selbst. Du möchtest dich endlich wohlfühlen. Du bist mit deinem Ess- und Bewegungsverhalten nicht im Einklang. Dann bewirb dich gerne über meine Website für ein 1:1-Coaching. Dein Happy End wartet auf dich. www.levelupbymichelle.com